Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Tano Gerke und heute möchten wir Ihnen das Magazin Cato vorstellen. Eingeladen habe ich dazu den Chefredakteur Ingo Langner. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Genau, zunächst mal die ganz einfache Frage, Herr Langner. Was ist Cato?
Cato ist ein Magazin für neue Sachlichkeit, so steht es auf unserem Titel und da kann man sich eine ganze Menge drunter vorstellen. Es ist aber schwierig, dafür eine konkrete Antwort, glaube ich, zu finden.
Die Frage ist aber, Cato existiert ja mit einem gewissen Ziel oder es versteht sich, zumindest aus meiner Sicht, als politisches und als kulturelles Magazin. Also es muss ja eine gewisse Ausrichtung geben, was die Cato verfolgt.
Ja, selbstverständlich gibt es da eine nicht nur eine gewisse Ausrichtung, sondern eine ganz genaue Ausrichtung. Also grundsätzlich auf alle diese Fragen, was Cato ist, antworte ich immer mit dem Standardsatz, Cato ist dem Wahren, Guten und Schönen verpflichtet. So. Und da kann man natürlich jetzt dann nachfragen, was ist das Wahre, was ist das Gute, was ist das Schöne, das ist aber Ihr Part.
Darauf werde ich auch später zurückkommen, am besten anhand der aktuellen Ausgabe. Dann frage ich mal ganz konkret, ist Cato politisch verordnet oder hat Cato für sich einen politischen Auftrag?
Nein, aus meiner Perspektive würde ich nicht sagen, dass Cato einen politischen Auftrag hat. Also Cato, wie gesagt, ist dem Wahren, Guten und Schönen verpflichtet. Das bedeutet für mich ganz eindeutig, dass wir auf der Seite der Fakten zu stehen haben, wie Roger Köppel das so schön mal für Journalisten vor kurzem gesagt hat, dass es nicht unsere Aufgabe ist, auf der richtigen Seite der Weltgeschichte zu stehen, sondern dass wir Journalisten sind und auf der Seite der Fakten zu stehen haben. Das heißt, wir müssen Fragen stellen an diejenigen, die Politik, Kultur und Wirtschaft machen. Und das tun wir, indem wir Autoren haben für Cato, die genau dieser Aufgabe nachkommen.
Dann frage ich mal andersrum, an wen richtet sich denn Cato?
Cato richtet sich eigentlich an alle Menschen guten Willens. Das ist so eine Standardformulierung, die ich aus der katholischen Kirche kenne. Ja, Cato richtet sich an Menschen, die nicht bereit sind, sich ihr Leben und ihre Lektüre von Menschen bestimmen zu lassen, die meinen, sie könnten labeln, die könnten Menschen in irgendwelche Schubladen stecken, sie könnten Zeitschriften in irgendwelche Schubladen stecken. Das ist genau eigentlich die Zielgruppe. Menschen, die unabhängig sind, die in der Lage sind, selber zu denken. Unsere Autoren denken selber und unsere Leser denken auch selber. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich in dem guten halben Jahr, in dem ich jetzt hier für Cato als Chefredakteur tätig bin, aber ich war ja vorher auch schon 2 Jahre Redakteur bei Cato, das ist die Erfahrung, die ich da gemacht habe.
Also Cato, ein Magazin für Selbstdenker, sagt der Chefredakteur Ingo Langner. Sie hatten es gerade schon angedeutet, Sie sind Chefredakteur und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seit diesem Jahr, also seit dem ersten Heft, das dieses Jahr erschienen ist. Vielleicht stellen Sie sich persönlich einmal kurz vor, wer sind Sie, wie sind Sie zu Cato gekommen und warum sind Sie jetzt Chefredakteur?
Ja, darauf kann ich lange antworten. Ich versuche es mal mit einer kurzen Antwort. Also wer mein berufliches Leben kennenlernen möchte, zumindest in den Fakten, der kann das leicht tun, indem man Ingo Langner googelt und den Wikipedia-Eintrag nimmt. Und bevor ich bei Cato angefangen habe, habe ich immer gesagt, ich bin 71 Jahre alt, ja. Also ich bin ja schon seit 6 Jahren bekomme ich ja Rente vom Deutschen Rentenverein oder wie er heißt. Ich habe also ein ganzes Berufsleben hinter mir. Ich habe 10 Jahre lang Theater gemacht, meistens als Theaterregisseur mit knapp 20 Inszenierungen, auch international. Und dann habe ich 30 Jahre lang Fernsehen gemacht, mit als Dokumentarfilmer vor allem, aber auch als Fernsehproduzent 10 Jahre lang. In den deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten liegen ungefähr 150 Stunden Fernsehen, die ich dort produziert habe. Und dann habe ich Filme für Ausstellungen gemacht, hier im Deutschen Historischen Museum beispielsweise. Ich habe für Papst Benedikt XVI. Eine Ausstellung in Berlin im Schloss Charlottenburg über Papst Pius XII. Produziert. Also es ist... ich will ja nicht das Wort Fontane sagen, aber jetzt sage ich es mal. Es ist ein weites Feld, was ich gemacht habe. Und ich habe natürlich auch immer geschrieben. Also ich habe neben der Arbeit fürs Fernsehen in den 80er Jahren angefangen, damals war mein Redakteur Harald Martenstein, der ja heute inzwischen auch doch ein nicht unbedeutender Kolumnist ist, kürzlich noch für den Tagesspiegel, inzwischen nur noch für die Zeit und inzwischen auch wieder für die Welt. Ein Autor, für, der war damals ein relativ junger Anfänger beim Tagesspiegel, für den habe ich damals Theaterkritiken geschrieben. Ja, und auch ansonsten publizistisch tätig gewesen, Katholische Tagespost, seit Jahrzehnten geschrieben, Bücher publiziert, Hörbücher mit einem inzwischen Kardinal gemacht, zwei Kriminalromane geschrieben. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Und dann kam ja 2017 das erste Cato-Heft auf den Markt, damals von meinem Vorgänger und eigentlich dem ersten und bedeutenden Cato-Macher Andreas Lomba, der das Blatt ja eigentlich zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Und auf dessen Früchte, so will ich mal sagen, ich mich ja natürlich auch sehr verlassen kann. Also der ganze Autorenstamm, der da erstmal da ist, den gab es ja schon, als ich im Januar diesen Jahres Chefredakteur geworden bin. Ich habe inzwischen ein paar neue Autoren dazu bekommen. Das ist vielleicht auch kein unwichtiges Thema. Lomba hat mich geholt, weil er meinte, er bräuchte jemanden, der da auch noch als Gesprächspartner für ihn da ist. Und wenn ich das richtig sehe, hat er irgendwie auch, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, im Jahr oder im Monat 100 Überstunden produziert. Das war also irgendwie für ihn offenbar nicht mehr so zu schaffen. Witzigerweise war es so, dass ich mitbekam, dass er da jemanden suchte und jemand anders hat ihm dann gesteckt, dass ich war schon Cato-Autor, ich habe schon das eine oder andere geschrieben für Cato, dass ich doch interessiert wäre. Dann hatte er jemanden anders eingestellt und der ist aber nach 2 Monaten wieder gegangen und dann ist er im 2019 ist er dann nochmal gekommen und so weiter. Nein, ich habe 2 Jahre lang sehr, sehr gerne, sehr gut, es wird auch sicherlich auch bestätigen, mit Andreas Lomba zusammengearbeitet, aber er hat sich dann eben mal entschieden, in die Privatwirtschaft zu gehen. Und so landete das Ganze dann nach einigem Hin und Her, wurde ich dann von Dieter Stein, dem Verleger von Cato, ja auch gefragt, ob ich diese Aufgabe nicht übernehmen will. Und ich habe das sehr gerne gemacht.
Gut, und jetzt sitzen Sie hier. Zunächst aber vielleicht nochmal die Nachfrage. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben geschrieben, eher feuilletonistisch, Kriminalromane verfasst, kommen von Hause aus dem Theater, sind Regisseur. Das heißt also, Ihr Gebiet ist eigentlich eher die Kultur, die man ja auch in Cato findet. Aber ich möchte trotzdem nochmal nachhaken, wann kommt der oder wie kommt die Politik, die ja, Sie haben es eben etwas abstrahiert dargestellt, aber doch in Cato einen zentralen Punkt einnimmt, wie kam die in Ihrem Leben dazu, beziehungsweise wie schneidet sich das mit dem Interesse für Kultur, das Sie ja offenbar haben?
Die Frage ist gut gestellt und ich kann sie auch gerne und relativ leicht beantworten. Ich habe eigentlich immer schon allen auch gesagt, dass ich ein Politikon bin. Also ich bin ein durch und durch politischer Mensch immer schon gewesen. Jahrgang 51 ist man ja kein 68er, ja, aber trotzdem bin ich ein politischer Mensch gewesen. Selbstverständlich war ich mit 20 Kommunist, das ist ja klar, das war man ja in der Zeit. Und ich wollte, als ich 18 war, wollte ich da auch mächtig mitmischen und die Weltrevolution machen. Und als ich 22 war, habe ich gesehen, dass das irgendwie Unfug ist und bin sozusagen wieder auf den Punkt gekommen, dass ich Gedichte geschrieben habe, die ich damals auch schon immer geschrieben habe.
Dann aber starten Sie mir die Nachfrage, wieso sind Sie zu diesem Punkt gekommen, dass das alles Unsinn ist, beziehungsweise was war der Auslöser für diese Erkenntnis?
Naja, der Auslöser war der allgemeine gesellschaftliche Auslöser, dass man einfach gesehen hat, ich meine, wir reden, wenn wir von 22 reden, also ich bin 51, 61, 71, das heißt so 72, 73, da konnte man ja eigentlich sehen, da waren die deutschen sogenannten K-Gruppen, das wird Ihnen vielleicht etwas sagen, da gab es also die kommunistische KPDML, Marxismus-Leninismus und die KPDAO, Aufbauorganisation, die einen hatten die Zeitung Roter Morgen, die anderen hatten die Zeitung Roter Fahne. Bei der Roten Fahne waren die Superintellektuellen, da war Rudiger Safranski beispielsweise und Schlögel war da und Alan Posener, der jetzt, glaube ich, immer noch bei der Welt ist und so weiter. Also da war Helga Hirsch, die für einen nicht ganz unwichtigen Bundespräsidenten Bücher geschrieben hat. Die waren alle in diesem Lager. Die sind ja dann Kretschmann, wissen wir ja, also Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Das ist die Generation, die natürlich vor mir da war, aber die alle das gemacht haben. Ja, das ist, glaube ich, worauf Sie hinaus wollen und was ich auch natürlich verstehe schon die ganze Zeit, wenn ich Ihnen in die Augen sehe, was ist konkret? Also es ist mir klar geworden, dass das nicht funktioniert. Also dass diese Radikalität nicht funktioniert, dass es auch eigentlich nicht wirklich meins ist, also das Radikale sein, sondern dass ich da einen anderen Weg habe. Und ich meine, es ist ja so, wenn man dann ans Theater geht, wie ich ja dann in den Ende der 70er Jahre gegangen bin, da hat man natürlich auch, also die deutsche Theaterlandschaft war, das wissen wir ja auch von den großen, bedeutenden deutschen Regisseuren aus der Zeit, Peter Stein und so, die waren ja auch erstmal alle auf dem Trip, ja. Die waren also die ganze Truppe an der Schaubühne am Hallischen Ufer oder hier in Berlin, dann später am Leniner Platz, das waren ja alles super linke Leute und so weiter. Es wurde Mitbestimmung im Kreis. Also das Theater, das sind ja Zusammenhänge. Also wenn Sie das so fragen, Kultur, Politik und man, also in meiner Generation dividiert man das nicht auseinander, sondern das ist eigentlich immer beides und das gehört zusammen, ja. Und wenn man sich mit politischen Fragen beschäftigt, gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt, dann hängt damit natürlich auch immer die Wirtschaft irgendwie mit drin. Das muss man natürlich verstehen. Wenn man einmal das Kapital von Marx gelesen hat, was ich ehrlicherweise getan habe, dann ist einem natürlich klar, dass Wirtschaftsfragen politische Fragen sind und so weiter.
Aber da die Nachfrage mal direkt, glauben Sie denn nicht diese Auffassung, dass Politik und Kultur direkt zusammengehört, eher eine linke, eine marxistische Auffassung ist, die ja eben auch versucht haben, über die Kultur, von der Hochkultur bis zur Kleinkultur, ihre Ideologie haben unterzubringen, zu installieren und eben ja in die einzelnen Kanäle zu leiten?
Nein, das glaube ich nicht, dass das nur eine linke Idee ist. Die linke Idee dahinter ist, dass sie versucht haben, über den, um das jetzt mal in marxistischen Terminologien zu sagen, über den Überbau die gesellschaftliche Politik zu ändern. Also der klassische Marxist ist ja der Meinung, dass wenn sich die Wirtschaftsfragen ändern, dass sich dann auch der sogenannte Überbau ändert. Ja, also der klassische Marxist ist Materialist und denkt, wenn sich die Materie ändert, dann ändert sich auch das Denken der Menschen. Ja, so, das ist der Grundfehler sozusagen aus dieser Denkschule. Politik und Kultur waren, wenn man das jetzt mal beim Theater lässt, wovon ich relativ viel verstehe, denke ich mal, dann gehen wir zurück in die Antike und da muss man natürlich sagen, wenn man die griechischen Theater, die Tragödien nimmt, dann sind diese Tragödien natürlich immer auch hochpolitisch. Alle diese Stücke von Sophokles, Euripides, die sind politisch. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Antigone, ja, das ist ein natürlich durch und durch politisches Stück, das immer mit großen Menschheitsfragen natürlich, darf man den Bruder normal beerdigen, auch wenn er inzwischen der Feind geworden ist fürs Vaterland, ja, was Antigone meint, ja, man muss das tun, was die Götter wollen, dass man seinen Bruder anständig beerdigt und der Statthalter dort, Kreon heißt er, glaube ich, der sagt dann, nee, das geht so nicht, das ist das Drama. Alle diese griechischen Geschichten, die beziehen sich im Prinzip erstmal auf das, was die Griechen damals erlebt haben. Der Krieg gegen die Perser wird dann in Tragödien verarbeitet, andere Kriege auch. Das heißt, die Stücke greifen das immer auf. Ich habe in der Richtung auch gearbeitet und habe Antigone beispielsweise auch mal selber inszeniert. Also da weiß ich, wovon ich rede.
Ich lasse mich nochmal auf Cato zurückkommen. Und ich benutze jetzt mal ganz bewusst diesen Begriff, weil wir auch diesen Podcast so nennen, einen konservativen Theorie-Podcast. Und wenn ich Cato lese oder in Cato blicke, würde ich aber schon sagen, dass sie da, um beim Thema Kultur zu bleiben, einen konservativen Kulturbegriff pflegen, beziehungsweise die Kultur aus einer konservativen Sicht verteidigen oder am Leben erhalten möchten.
Ich glaube nicht, dass ich einen konservativen Weg verfolge, sondern dass ich einen richtigen Weg für die Kultur verfolge. Ich weigere mich eigentlich, dass ich weiß, ja, Bibliothek des Konservatismus und das ist Ihr Podcast, aber das ist mir eigentlich schon viel zu sehr Schublade, ja, wenn ich irgendwas gesagt habe, war gut und schön, dann ist das eine Kategorie, die immer galt bis 1789, wo es generell los ist. Es geht früher los, ja, es geht schon im Mittelalter los, in der Renaissance schon los, aber die Renaissance wollte ja auch schön sein. Aber es es ist so, dass also die Tendenz, alles hässlich, falsch und bösartig zu machen, die beginnt natürlich eigentlich an dem Punkt, wo man den König köpft. Und das ist der Punkt nach 1789, 92. Das ist ganz klar. Und insofern ist das konservative Kultur oder dann ist man ja sofort an dem Punkt, wo man dann sagt, ja, was ist das jetzt? Das ist das Konservative, das ist die progressive Kultur oder was? Ich weiß nicht, wie man da also klarkommen kann. Also ich komme damit ehrlich gesagt nicht klar. Ich habe einen sehr eindeutigen Blick auf das, was ich für richtig halte. Ganz klar, ob das jetzt Literatur ist, ob das Malerei ist, ob das andere kulturelle Schauspiel sind oder so weiter, das ist auch etwas, oder Musik, das sind auch Dinge, die ich in Kato jetzt auch neu untergebracht habe, da kommen wir vielleicht dann noch drauf.
Dann lassen Sie uns doch mal direkt den Bogen schlagen zur aktuellen Ausgabe, und zwar ist das die Nummer 5, richtig? Ja, genau, die Nummer 5 in diesem Jahr.
Ja.
Ja, mit dem Übertitel Nach dem Sündenfall, Sie hatten es gerade schon erwähnt, Malerei und Literatur, aber ich finde, um nochmal mein Argument zu bestärken, dass Sie hier einen konservativen Kulturbegriff vertreten, sieht man ja beispielsweise auch an dem Porträt über Michael Triegel, das sogar von Ihnen verfasst wurde, der ja natürlich der neuen Leipziger Schule oder der Leipziger Schule zugerechnet wird, aber trotzdem klassische Malerei als Vorbild hat, oder andere Texte über Tolstoi und so weiter. Also die Klassik, die Ikonen sozusagen, nehmen ja schon immer einen großen Platz ein. Also ich würde schon sagen, dass es nicht unbedingt progressiv ist.
Ja, wenn Sie das so sehen, dann will ich Ihnen nicht widersprechen. Progressiv ist das nicht, aber mir geht es ja bei der Antwort auf Ihre Frage um etwas anderes. Bei mir geht es ja darum, zu vermeiden, dass Cato, am Ende dann auch ich, in irgendeine politische Schublade gesteckt werde.
Aber das ist ja schon längst passiert.
Nein, das ist, was meine Person angeht, nicht passiert.
Wenn ich mir die deutsche Medienlandschaft angucke, der Druckerzeugnis sozusagen, da können Sie ja nur schwer bestreiten, dass Cato, sag ich mal, um es mit politischen Terminologie zu bezeichnen, rechts beispielsweise von Cicero anfängt oder eher eine, ja, einfach eine rechte Position ankommt. Sie würden das nach wie vor leugnen, ja.
Nein, wir sind nicht rechts von Cicero und wir sind auch nicht links von Cicero. Und wenn das, was Sie da andeuten, mehr oder weniger deutlich, was das Gelabel angeht, klar, ich meine, schauen Sie, wenn Sie meinen Wikipedia-Eintrag sehen, dann müssen Sie feststellen, dass bis ich Chefredakteur von Cato geworden bin, da steht und stand, schreibt für regelmäßig für Cicero, ja, so. Dass ich 2 Jahre lang schon für Cato fest als Redakteur angestellt war, das hat man bei Wikipedia nicht gemerkt, weil man dort nur etwas merkt, was online ist. Man merkt dort nur Dinge, die im Netz sind, und in dem Moment, wo Cato die erste Ausgabe mit mir als Chefredakteur im Netz war, da hat man das dann auch bei den Herren und Damen und was auch immer bei Wikipedia gemerkt. Und dann steht da jetzt eben, Ingo Langner ist seit Februar 22 Chefredakteur von Cato, Ingo Langner ist seit Januar 22, aber das merken Sie nicht, weil das Februarheft war. So, und dann kann man natürlich nochmal blau Cato googeln und dann steht da, ja, einige Politik, für manche Politikwissenschaftler, also ungefähr, ich zitiere es jetzt aus dem Kopfe, ist Cato Neurechts, ja, ja. Versuche sind ja natürlich müßig, dort bei Wikipedia unterzubringen, linksradikale Politikwissenschaftler halten Cato für Neurechts. Ja? Es ist sinnlos, weil das natürlich sofort wieder gecancelt wird, das ist völlig klar. Aber ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht, weil wenn mich das interessieren würde, dann hätte ich den lieben langen Tag nur damit zu tun, mich mit diesem ganzen Labeleien zu beschäftigen. Und ich finde das auch schade, offen gesagt, dass Sie jetzt hier die ganze Zeit versuchen, so die Dinge in diese konservativ, nicht konservativ, ja, das erinnert mich an den ersten Känguru-Film, ja, das gibt
den
ja
jetzt gerade den
zweiten Känguru-Kuhn, da zieht das Känguru dann bei diesem Mann ein, der sich selbst immer mit Schlafmaske, da hat immer, ich bin ein Mann mit Migräne-Hintergrund, sagt er dann, und dann fragt das Känguru, ja, ich bin Kommunist, und was bist du? Da sagt der Anarchist, da sagt er, oh, da können wir ja Freunde sein, bis zur Revolution, danach wird's natürlich schwierig. Ja, klar, da muss man natürlich schon wissen, wissen, wie das mit den Anarchisten und den Kommunisten so mal war in Stalins Zeiten. Und zwar kann man diesen Witz gar nicht verstehen. Ich verstehe den Witz, weil ich das weiß. Ja, weil ich diese
und weil sie mal ein Kommunist war.
Weil ich, natürlich. Und dann weiß man, wenn man Revolution gemacht hat und die spanische Revolution vor Augen hat, dass Stalin dafür gesorgt hat, die spanischen Anarchisten irgendwie alle abzuschießen, zu liquidieren. Das hat er gemacht. Also lassen Sie uns doch einfach mal diese ganze Diskussion, sind wir konservativ, sind wir das nicht, wenn man das macht, ist nochmal ganz ernsthaft wirklich, obwohl ich ja schon die ganze Zeit wahnsinnig ernsthaft bin, wenn man das macht, dann macht man einen entscheidenden Fehler, weil man nämlich genau schon nur noch reagiert auf das, was die Linke und der linke Mainstream und dieser ganze Journalierhaufen, der da so draußen um uns herum schreibt und meint, die wirkliche Sicht auf die Wirklichkeit gepachtet zu haben, uns in diese Kategorien macht. Wir müssen,
Herr Langner, dann lassen Sie mich das positiv formulieren und sagen, dass mir Ihr Optimismus oder Ihre Zuversicht freut, zu sagen, trotz dieser Stigmatisierung des Heftes oder der Zuschreibung, der Fremdzuschreibung von Attributen, die man im Heft sicherlich nicht findet und die Sie auch nicht dort sehen, dass Sie trotzdem sagen, Cato ist dem wahren Guten und Schönen verpflichtet und wird auch trotz dieser Stigmatisierung seine Leser finden oder hat seine Leser ja schon gefunden und kann seine Linie durchziehen. Das heißt, Sie haben ja im Prinzip auch einen Grundoptimismus in die, wie Sie es am Anfang gesagt hat, das Selbstdenken als Stichwort genannt, also in die Eigenverantwortung der Leser und der Menschen, die sich dafür interessieren, dass sie trotz dieser Sachen ihre Linie durchziehen können und damit auch Anklang finden.
Ich habe mein ganzes Leben lang meine Linie durchgezogen, aber ist ja hier gerade wie in einer Talkshow, Sie haben mich unterbrochen. Das ist, deswegen möchte ich noch diesen Gedanken fortführen. Also wenn man das macht, was ich eben angedeutet habe, dass man sozusagen konservativ und in diesen ganzen Schubladen denkt, dann macht man den Grundfehler, dass man reagiert. Das Problem ist in der ganzen, jetzt mal von der meinetwegen auch konservative Position her, die Sie ja hier natürlich vertreten müssen als Podcast für die in der Bibliothek des Konservatismus, dann reagiert man nur. Und das ist ein Grundfehler in der ganzen politischen Auseinandersetzung, den man mit im Moment macht, dass wir immer sozusagen in dieser merkwürdigen Verteidigungshaltung sind. Ja, wir halten da immer etwas hoch und. Ja, jetzt sage ich auch schon wir. Das ist schon mal schlecht. Und wer meint, Cato nicht lesen zu müssen, weil er im Internet gegoogelt hat, Cato ist neu rechts. Oder wer meint, nicht für Cato schreiben zu dürfen, aus Angst vor Entlassung oder was, das kann ich ja noch verstehen, ja. Aber weil Cato im Netz als neu rechts gelabelt wird, ja. Ja, da kann ich auch nichts sagen. Das tut mir leid, aber ich stelle fest, und das kann man an diesem Heft beispielsweise auch schon sehr gut sehen, dass es offenbar in diesem Land dann doch Menschen gibt, die sich dafür nicht interessieren und trotzdem in der Lage sind, da selber zu gucken, was ist das eigentlich für eine großartige, originäre Zeitung. Denn Cato, und das hatte ich eigentlich gehofft, dass Sie das sagen würden, aber jetzt muss ich das mal selber sagen, es gibt in Deutschland keine einzige Zeitschrift, die so ist wie Cato. Cato ist, es ist auch so, ja, ich werde dann auch gefragt, wie ist es denn mit Cicero? Ich sage nichts gegen Cicero. Cicero ist wichtiges Geschichte, ganz klar. Aber wir haben mit Cicero gar nichts zu tun. Also nicht nur, weil wir 6-mal im Jahr kommen und natürlich da in so einer splendid Situation sind, weil wir eben nicht aktuell ständig auf die aktuellen Kisten eingehen müssen. Und vor allen Dingen auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Herr Gerke, weil wir analog sind. Weil wir es uns leisten, und da danke ich auch dem Verleger Dieter Stein sehr, dass er mir da den Rücken stärkt, weil wir es uns leisten, eben nur mit einer Website da zu sein und dann mal immer aktuell Artikel 2 Artikel, aber auch bitte nicht mehr, 2 Artikel verschenken, weil das ist ja absurd, im Netz Dinge zu verschenken, die man eigentlich nicht verschenken kann, weil die etwas kosten. So. Und insofern, und auch Cicero hat natürlich mal irgendwann angefangen analog und dann fingen sie an, irgendwie ins Online-Geschäft zu gehen, dann haben sie ihr Zeug verschenkt und irgendwann haben sie gemerkt, dass das gar nicht geht und jetzt gibt es da Bezahlschranken, der ganze Zirkus, das kennen sie ja auch, Bezahlschranken ohne Ende, weil die alle versuchen, irgendwie wieder von diesem Baum runterzukommen, was ihnen aber am Ende wahrscheinlich nicht gelingen wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Cato online ist, wer Cato lesen will, muss das Heft kaufen, ja, kann sich anteasern lassen, wie man so sagt, von den Dingen, die da sind, ja. Gut, ich twitter ja auch immer mal einen Artikel an, teaser den an, aber ehrlich gesagt, das mache ich auch nur, weil ich es muss.
Ja, Herr Langer, ich bin sehr dankbar, dass Sie mir schon die lobenden Worte für Ihr Magazin vorausgenommen haben.
Ja, einer muss es ja
die
machen.
Die hätten natürlich noch gefolgt. Aber das ist ja vollkommen klar, dass Kato ein, auch aus meiner persönlichen Sicht, natürlich ein lesenswertes Magazin ist. Sonst würden wir ja nicht hier sitzen, das ist vollkommen klar. Und auf die Breite der Autoren wäre ich natürlich auch schon zu sprechen gekommen, die man natürlich auch im aktuellen Heft bewundern kann, feststellen kann und so weiter. Herr Langner, Sie sind Chefredakteur seit diesem Jahr, also das ist jetzt Ihre fünfte Ausgabe, für die Sie verantwortlich sind. Und Sie haben schon gesagt, dass Herr Lombard, der vorherige Chefredakteur, im Prinzip Kato ins Leben gerufen hat und eine Linie vorgegeben hat, die Sie verfolgen möchten. Gibt es denn auch Punkte, die Sie perspektivisch für Kato ändern möchten oder neu hinzukommen möchten? Oder sagen die Devise, wie Sie es jetzt schon ein paar Mal zitiert haben, das Wahre, das Gute und Schöne ist die Leitlinie, daran halten wir uns und so wird es auch weiterhin sein?
Ja, ich habe das Spektrum erweitert. Das ist auch schon gleich von Anfang an passiert. Also was wir nicht hatten bislang war Musik. Ja, Malerei hatten wir schon, aber Musik hatten wir nicht. Das ist neu hinzugekommen. Und das ist eigentlich erstmal so der wesentliche Punkt. Gedichte habe ich damals eingeführt, werde ich auch weiterverfolgen, war jetzt nicht so das Hobby von Lombard. Und neue Autoren ranzuziehen, das habe ich natürlich, diese Aufgabe habe ich mir natürlich auch gestellt, das ist ganz klar. Und das ist mir eigentlich auch schon, das kann man jetzt schon sehen, in den letzten Heften ist mir das auch schon gelungen.
In der Tat. Und wer vorab vielleicht einmal in die Kato reinschauen möchte, kann das gerne bei uns im Lesesaal tun und im Anschluss natürlich das neueste Heft auch direkt am Eingang erwerben oder online bestellen oder im Bahnhofskiosk kaufen und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten, an Kato zu kommen, sind bereit. Vielleicht noch der Hinweis, 6 Normalabo kostet 79 Euro, für Studenten kostet es 52 Euro. Und was wir natürlich eben ans Herz legen möchten, ist das Förderabo für 135 Euro im Jahr. Herr Lange, zum Abschluss möchten Sie noch abschließend was sagen? Ein Appell an Kato-Leser oder an diejenigen, die es werden wollen oder sollten?
Ich bin verblüfft, sind wir denn wirklich schon fertig?
Möchten Sie noch mehr sehen?
Naja, ich habe gedacht, wir reden hier, ich dachte, das ist ja gerade so der Anfang, so. Von dem wir reden. Also ich möchte noch mal kommen auf einen wichtigen Punkt, weil das kreist ja hier die ganze Zeit jetzt um die Frage, wer wird gelabelt, leben wir nicht und so weiter. Und ich hatte, glaube ich, den Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist dieser Punkt, wir dürfen nicht reagieren. Also Sie kennen mich ja jetzt schon ein bisschen, ne? Also das ist auch so meine Grundhaltung. Wenn man mir irgendwelche provokativen Fragen stellt, dann reagiere ich darauf nicht, indem ich antworte. Das ist ja so das Problem auch in den deutschen Talkshows, die ich ja so gut wie aber gar nicht gucke, dass die Leute da nicht nur sich ins Wort fallen, sondern auch ständig auf das reagieren. Also man muss einfach eine eigene Position finden und eine eigene Position haben. Und Kato ist dem Wahren, Guten und Schönen verpflichtet, das ist klar. Aber das ist eine Kategorie, die natürlich einige tausend Jahre alt ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen. Und da hängt dann natürlich auch das Naturrecht dran. Das ist auch ein Thema, was wir mal hatten. Da war ich noch gar nicht bei Kato. Da war ich mit Andreas Lombard bei Kardinal Brandmüller in Rom. Da haben wir lange über das Naturrecht geredet. Zusammengefasst kann man so sagen, also im Dekalog, in den 10 Geboten, schon in der Genesis kann man die ja schon lesen und feststellen, oder im ersten Buch Mose ehrlich gesagt eher wohl. Das ist ein ganz zentraler Punkt und klar, das sind Dinge, die in der positivistischen Denkweise weg sind. Ne? Also wenn man meint, dass man abtreiben darf, wenn man meint, dass man seinem Leben ein Ende machen darf, weil man einfach meint, dass man das als Mensch diese Freiheit hat. Das sind alles Punkte, die in Kato schon diskutiert worden sind und die natürlich sehr wichtig sind und die völlig konträr dem Denken sind, mit dem wir uns hier in diesem Land jetzt ständig zu tun haben. Das ist ja auch mal anders gewesen, Kategorien, die in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren noch irgendwie völlig normal waren, sind heute in diesem Wahnsinn, den man jetzt Vogue nennt oder so, natürlich irgendwie völlig verschwunden. Inzwischen muss man ja auch schon diskutieren und sich dafür rechtfertigen, wenn es nach Queerbeauftragten der Bundesregierung geht, dass es biologisch nur Männer und nur Frauen gibt und dass es da gar nichts dazwischen gibt und dass es auch keine Zwischenformen oder weiche Übergänge gibt, ja. Das ist ja alles völlig, völlig bizarr, was da gerade stattfindet. Und insofern ist, vor mir liegt ja das aktuelle Heft. Sie haben das ja netterweise auf Ihren Tisch gelegt, nach dem Sündenfall. Das ist ja klar, worauf sich das bezieht, ja. Nämlich auf Genesis und die Vertreibung aus dem Paradies. Und in diesem Zustand, nämlich jenseits von Eden, leben wir. Und wer das Heft sieht, der sieht ja dort auf dem Titelbild einen angebissenen Apfel, der an einem Faden hängt, ja. Wie das berühmte Schwert, ja, das man mal so durchtrennt und so weiter. Aber das ist im Heft, Sie hatten es kurz vorhin erwähnt, also Michael Triegel, der jetzt den großartigen Altarretabel im Naumburger Dom gemalt hat, das ist ein Foto aus seinem Atelier. Dieser Apfel ist natürlich genau in dem Altarbild, kommt er vor für Michael Triegel. So hat er ihn abgemalt in dem wunderbaren Katalog dazu. Da kann man auch noch sehen, wie Triegel den Apfel abbeißt. Das ist sozusagen der Apfel, den Adam und Eva gegessen haben, von der die Schlange gesagt hat, das ist gar nicht schlimm, das dürft ihr machen. Und das ist der Apfel vom Baum der Erkenntnis. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, um den das ganze Denken von Cato immer wohl schon auch von den Cato-Machern, sage ich jetzt mal, immer schon gekreist ist, aber dass ich doch auch noch verstärkt jetzt mehr, intensiver und so weiter machen möchte. Wichtig ist auch für mich, das habe ich in letzter Zeit auch sogar, Roger Köppel hat das in seinem Daily, Weltwochen-Daily dann auch irgendwie öffentlich gemacht. Mir gefällt dieses Motto von Köppel sehr. Köppel sagt ja immer, wenn er morgens sein Daily hat, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Ja, also unabhängig kritisch ist Cato natürlich auch, das ist auch ganz, ganz klar, das war es auch immer schon, aber es war, das ist vielleicht vielleicht für mich der wichtigste Punkt von dem, was der Unterschied zum lombardischen Cato ist. Cato soll auch gut gelaunt sein, ja. Cato hatte im letzten Jahr, das hing auch natürlich mit diesen ganzen Corona-Dingen zu tun, hatte doch so ein bisschen sowas, leichte Tendenz ins Depressive, ja. Das finde ich nicht. Ich finde, trotz allem und trotz aller Schrecken und so weiter, sollte man schon diese Kategorie der Freude lassen, wenn man das vielleicht so sagen darf. Und das ist mir schon auch sehr wichtig.
Also Cato, ein Magazin, das sich der objektiven Wahrheit verpflichtet fühlt, verpflichtet hat, in allen Bereichen, von der Politik bis zur Kultur, und das am besten noch gut gelaunt. Also auf all diejenigen, die das zutrifft, sind eingeladen, Cato zu lesen. Und auf die das nicht zutrifft, aber zu diesem Punkt kommen möchten, die sind natürlich auch eingeladen, nehme ich an. Herr Langner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute mit Cato und hoffe, Sie bei Gelegenheit nochmal wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Gerke, vielen Dank für die Einladung.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.